Liebe Gemeinde, ich höre gerne Komplimente. Und es gibt Komplimente, die ich noch lieber höre als andere. Manchmal liegt das einfach an dem Zeitpunkt, zu dem ich so ein Kompliment höre. Ich schätze an eurer Gemeinde, dass man auf Augenhöhe diskutieren kann. Da gibt nicht irgendjemand vor, was alle zu denken haben. Dieses Kompliment habe ich in diesem Jahr schon zweimal gehört. Und ich freue mich gerade über dieses Kompliment außerordentlich. Wir sind eine Gemeinde von mündigen Menschen. Uns verbindet der Glaube an Jesus Christus, dass Christus für uns gelebt hat, dass er für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist, damit wir mit ihm auferstehen. Das verbindet uns miteinander. In Einzelfragen des Glaubens und des Lebens sind wir aber nicht immer einer Meinung. Und das ist auch nicht nötig. Wir versuchen nicht mit Macht irgendwelche Einheitlichkeit herzustellen. Das ist, du hast schon angedeutet, Daniel, das ist urbaptistisch. Das ist ein Prinzip, das weltweit im Baptismus gilt. Alle ChristInnen haben in gleicher Weise den Heiligen Geist empfangen. Wir kennen keine Hierarchie von Ämtern, in denen einige Menschen den anderen zu sagen haben, wie es ist. Das höchste Gremium bei uns ist die Gemeindeversammlung, die Mitgliederversammlung. Und es ist doch klar, dass in einer Gemeindeversammlung verschiedene Meinungen herrschen. Das ist nicht einfach, überhaupt nicht. Das liegt auf der Hand. Im Gegenteil, manchmal ist das sehr aufreibend und zermürbend. Aber einfache Lösungen sind einfach selten die besseren. Dieses Kompliment tut mir so gut, weil es in eine Zeit trifft, in der wir das damit genau ausgesprochen schwer haben. Darum habe ich mich so darüber gefreut. Die Mühe, die manchmal richtig gehend an die Substanz geht, wird wahrgenommen und gewürdigt. Das ist übrigens auch biblisch. Als Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Rom verfasst, da hatte er vor Augen, zu einigen ethischen Fragen herrschen verschiedene Meinungen in den Gemeinden. Und das gibt Streit, das führt richtig zu Unruhe. Paulus versucht nicht, eine Meinung durchzusetzen. Er versucht nicht, alle von seiner Meinung zu überzeugen. Im Gegenteil, er fordert sogar diejenigen, die so denken wie er selbst, auf, besonders demütig zu sein. Paulus sucht nach einem Weg, wie Menschen mit verschiedenen ethischen Überzeugungen in einer Gemeinde in Frieden leben können. Worum geht es? Ich will vorneweg etwas erklären, damit der Text dann auch besser verständlich wird. Er spricht über zwei Themen, die wir jetzt heute nicht so spannend finden, die für die Menschen damals in den Gemeinden aber ungeheuer brisant waren. Es geht um Feiertage und um Fleischgenuss. Einige Menschen waren der Meinung, dass bestimmte Feiertage eingehalten werden müssten. Allen voran der Sabbat. Die Sabbatruhe ist für Jüdinnen und Juden eins der höchsten Gebote, vollkommen selbstverständlich. Und die allerersten ChristInnen stammten aus jüdischen Gemeinden. Sie verstanden sich als messiasgläubige Christen. Aber mit der Zeit kamen auch Menschen dazu aus anderen Völkern, die nicht Juden wurden. Den Sabbat zu halten war kompliziert. In der griechisch-römischen Kultur, wo es kein Wochenende gab, da musste man so einem Arbeitgeber schon erstmal erklären, warum man jetzt einen Tag nicht arbeiten wollte. Menschen, die nicht jüdisch geprägt waren, hatten dafür kein Verständnis und auch zum Beispiel nicht für das Passafest, an dem Juden feierten, aus Ägypten herausgeführt zu sein. Was hat das für Griechen, für Skythen, für Römer, für eine Bedeutung? Und so gab es über solche Festtage verschiedene Meinungen. Das ist nicht einfach, denn natürlich an Feiertagen, da feiert man als Gemeinde miteinander. Ja? Da findet doch das Gemeindeleben statt. Es war schwierig, wenn man da verschiedener Meinung drüber war. Über die Zeit hat sich in den allermeisten Kirchen durchgesetzt, dass weder der Sabbat noch die übrigen jüdischen Feste gefeiert werden. Das war ja für jüdisch geprägte Menschen ein ganz schön großer Schmerz. Und das andere Thema war noch brisanter. denn es geht ums Essen. Die ersten Gemeinden trafen sich zu ihren Gottesdiensten zum Essen. Da lag das Thema gleich auf dem Tisch. In den jüdischen Schriften wird verboten, das Blut von Tieren in sich aufzunehmen. Im Blut liegt das Leben. Kein Blut von Tieren in sich aufzunehmen ist ein Zeichen der Ehrfurcht vor dem Leben. Darum schächten Juden bis heute die Tiere, die sie verzehren, sie sollen ganz ausbluten. Das Blut soll an die Erde zurückgegeben werden, aus Ehrfurcht. Man nennt das Koscher. Wer aber damals außerhalb von Juda Fleisch kaufen wollte, fand kein koscheres Fleisch auf dem Markt. Und nicht nur das, die meisten Tiere, deren Fleisch auf dem Markt angeboten wurde, waren zuvor bei Opferfeiern römischen, griechischen Göttern geopfert worden. Fleisch essen, ja oder nein? Ihr spürt, wie brisant diese Frage für die Menschen war, die da miteinander Gottesdienst gefeiert haben. Immer wenn sie miteinander Gottesdienst feiern, lag das auf dem Tisch, das Thema. Für die einen gehörte selbstverständlich Fleisch zu einem festlichen Mahl dazu. Wir wollen doch Christus feiern. Den anderen bereitete schon die Vorstellung, was das für Fleisch ist, Ekel. Paulus selbst sieht das entspannt, obwohl er aus dem Judentum stammt. Er sagt, die Götzen sind nichts. Darum kann es auch nicht schaden, das Fleisch von Götzenopfern zu essen. Aber Paulus will nicht seine Meinung durchsetzen. Er will, dass die Christinnen und Christen trotz aller Meinungsverschiedenheiten respektvoll miteinander umgehen. Das ist sein Ziel. Und das ist nicht leicht. Der Konflikt hält die Gemeinden in Aufruhr. Das Miteinander ist bis aufs Zerreißen auf die Probe gestellt. Ich lese, was Paulus schreibt. Das steht in Römer 14, die Verse 1 bis 12. Nehmt gerade den Menschen an, der im Glauben unsicher ist. Streitet nicht mit ihm über eure unterschiedlichen Auffassungen. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen. Aber wer unsicher ist, isst nur das Gemüse. Wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch angenommen. Wer bist du denn, dass du den Diener eines anderen verurteilst? Es liegt allein im Ermessen seines Herrn, ob er mit seinem Tun besteht oder nicht. Aber er wird gewiss bestehen. Denn der Herr sorgt dafür, dass er es tut. Der eine unterscheidet bestimmte Tage, der andere macht zwischen den Tagen keinen Unterschied. Jeder soll fest zu seiner eigenen Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag besonders beachtet, tut dies, um den Herrn zu ehren. Wer alles isst, tut dies ebenso, um den Herrn zu ehren. Und er dankt Gott bei seinem Mahl. Wer nicht alles isst, nur das tut das, um den Herrn zu ehren. Und auch er dankt Gott bei seinem Mahl. Keiner von uns lebt nur für sich selbst und keiner stirbt nur für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Denn dafür ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Er sollte der Herr sein über die Toten und die Lebenden. Du Mensch, was bringt dich nur dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du Mensch, was bringt dich nur dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen, denn in der Heiligen Schrift steht, bei meinem Leben, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. So wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst geben müssen. Es liegt auf der Hand und auch die Einleitung hat es schon deutlich gemacht und ich will nicht um den Pudding herumreden. Ich habe diesen Text für die Predigt heute bewusst gewählt. Er ist nicht von der Perikopenordnung vorgegeben. Uns beschäftigt zurzeit in der Gemeinde die Frage, segnen wir in unserer Kirche gleichgeschlechtliche Paare, die sich zuvor auf dem Standesamt das Ja-Wort gegeben haben? Einige sehen das sehr gelassen. Ist nicht so ein wichtiges Thema für mich, kümmert mich nicht so, es gibt Wichtigeres. Aber andere können das nicht. Einige betrifft es selbst. Einige haben die Sorge, dass mit diesem Thema das biblische Fundament unseres Glaubens angetastet wird. Wie die Feiertage und das Fleisch in den ersten Gemeinden ist das ein Thema, welches heute das Potenzial hat, Gemeinden zu entzweien. Darum finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen, wie wir darüber sprechen. Ich möchte heute nicht meine Meinung zu diesem Thema vertreten und dafür werben. Viele von euch kennen meine Meinung, das ist kein Geheimnis. Ich bin dafür, dass gleichgeschlechtliche Paare auch für ihre Beziehung gesegnet werden können. Das sagt mir mein Gewissen und ich bitte euch, die sich das nicht vorstellen können, mit wenigstens das zu glauben, dass das eine Gewissensfrage ist. Und dass ich das nicht tue, obwohl in der Bibel etwas anderes steht, sondern gerade, weil ich das Neue Testament so verstehe. Bitte glaubt mir das, auch wenn ihr anders denkt. Ich will aber heute nicht für meine Meinung werben. Ich will darüber sprechen, wie wir über dieses Thema reden, wie wir damit umgehen, wie wir miteinander umgehen. Ich möchte und ich wünsche mir das sehr von Herzen und ich glaube, das ist gerade so wichtig wie selten sonst, dass wir offen und fair miteinander umgehen, dass wir ehrlich sprechen und interessiert miteinander sprechen. Am 27. April reden wir in einem Gemeindeforum darüber. Vorher gibt es Gesprächsabende über die Bibel zu diesem Thema und über die Bibel überhaupt. Und natürlich bis dahin wird schon ganz viel geredet und wird es auch schon jetzt. Bitte lasst uns fair miteinander reden. Diese Debatte wird in evangelikalen Gemeinden auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten ausgesprochen hitzig geführt. Als junger Mensch wurde ich so geprägt. Die große evangelische Kirche hat den rechten Pfad verlassen, denn es gibt da homosexuelle Pfarrer und einige segnen gleichgeschlechtliche Paare. Dass wir als Freikirche besser sind, weil wir es anders machen, das habe ich schon als junger Mensch gehört. Mich hat das Thema eigentlich gar nicht so sehr interessiert, aber ich hatte den Eindruck, ich müsste mich dafür interessieren. Es müsste für mich auch so ein großes Thema sein. Manche Gemeinden machen die Homosexualität zu dem Thema, an dem sich entscheidet, ob jemand bibeltreu ist oder nicht. So wie so ein Lackmustest der Rechtgläubigkeit. Daran sieht man, ob die Bibel beim Wort genommen wird. Und dann kommt auch das vor, einige Christinnen und Christen ereifern sich richtiggehend, sie ziehen über homosexuelle Menschen her und machen zotige Witze und verletzende Sprüche und denken, das wäre in Ordnung so. Ich erinnere mich an eine junge Frau, der ich zu Beginn meiner Dienstzeit in meiner ersten Gemeinde begegnet bin. Sie konnte ihre eigene Gemeinde kaum noch betreten. Der Körper wehrte sich mit hohem Puls, mit Schweißausbrüchen. Nur der Weg in die Gemeinde, nicht zu Tante Klärchen, sondern schon der Weg in die Gemeinde hat das bei ihr ausgelöst. Eigentlich wollte sie nur freundlich sein und mitmachen und hat im Kaffeeteam mitgearbeitet. Und einmal hat sie Kaffee ausgeschenkt. Da musste sie hören, wie sich die Runde darüber ereiferte, wie abscheulich Homosexualität ist. Wer sich in Menschen des gleichen Geschlechts verliebt, der hat sich das nicht ausgesucht. In der Regel sind das Kinder und Jugendliche, die das erstmals entdecken. Ich verliebe mich anders als andere. Und selbstverständlich wachsen sie auch in unserer Gemeinde heran. Wir tragen für diese Menschen, ob jung oder alt, die Verantwortung. Und das sage ich jetzt nicht, um die Diskussion zu unterbinden und zu sagen, so, und jetzt dürfen wir da nicht mehr drüber reden. Im Gegenteil. Das gehört ja zu unserer baptistischen Identität, dass wir Meinungsverschiedenheiten haben und dass wir offen diskutieren. Aber es gehört eben auch zu unserer christlichen Identität, dass wir liebevoll und rücksichtsvoll miteinander umgehen und reden. 40% der Menschen gehören einer sexuellen Minderheit an. Viele kostet es Mut, das zu äußern. Einige behalten es ihr Leben lang für sich. Manche verstecken sich in einer heterosexuellen Beziehung, um nicht aufzufallen, nicht weniger heiraten sogar. Darum ist es eine gute Gewohnheit, in jeder Runde damit zu rechnen, Es könnten Menschen am Tisch sitzen, die so empfinden. Das ist ein Gebot der Nächstenliebe. In Teilen ist die Atmosphäre in der evangelikalen Landschaft sehr aufgeheizt. Zum Glück reden und denken viele nicht so lieblos und herablassend. Auch Menschen, die gelebte Homosexualität für falsch halten, hassen nicht automatisch homosexuelle Menschen. Das zu behaupten, ist einfach eine Unterstellung. Dem widerspreche ich vehement. Die meisten, mit denen ich rede und die dieser Meinung sind, gehen mit homosexuellen Menschen sehr respektvoll um. Aus Glaubens- und Gewissensgründen lehnen sie Homosexualität ab, aber sie machen es sich nicht leicht. Auch das gilt es unbedingt zu respektieren. Und dann spüren wir die Spannung. Die einen sind überzeugt, das ist Sünde. Homosexualität gelebt ist Sünde. Und die anderen finden, das zu sagen, ist doch schon diskriminierend. Oder sie fühlen sich davon selbst diskriminiert. Und diese Spannung ist einfach da. Und die werden wir auch nicht los. Die bekommen wir auch nicht weg. Sie ist da. Diese Diskussion wird hitzig geführt. Das Thema wird sehr, sehr hoch aufgehängt. Warum eigentlich? Ist das bibeltreu? Wird man damit der Bibel gerecht? Die Bibel spricht ja an einigen Stellen von Sexualität und das auch sehr, sehr offen. Ungeschönt werden haarsträubende Geschichten von sexueller Gewalt und von Inzest erzählt. Da nehmen die Autoren der Bibel kein Blatt vor den Mund. Prostitution, Inzest, Ehebruch und sexuelle Gewalt an Frauen, Männern und Kindern werden angesprochen und verurteilt. Die Homosexualität dagegen ist auffallend wenig ein Thema. Wir finden in der Bibel die unterschiedlichsten Erzählungen von gelungenen Beziehungen und von sexuellen Entgleisungen, aber von einer gleichgeschlechtlichen Beziehung auf Augenhöhe erzählt die Bibel gar nichts. In 3 Versen in der Bibel wird der Geschlechtsverkehr zwischen Männern negativ bewertet. Positive Bewertungen gibt es keine in der Bibel. Aber es sind eben doch auch nur 3 Verse und man weiß nicht so recht, was wird denn hier eigentlich genau abgelehnt und warum haben die Schreiber so eine Beziehung auf Augenhöhe vor Augen? Das wird viel diskutiert. Oder geht es hier mehr wie an anderen Stellen, wo auf sexuelle Entgleisung hingewiesen wird, um Prostitution, um Gewalt? Was ist eigentlich der Grund für die Ablehnung? Das bleibt offen, denn die Verse sind so knapp, dass sie unterschiedliche Auslegungen zulassen. Es sind keine Abhandlungen, wie wir sie zu den anderen Themen in der Bibel finden, nur sehr, sehr knappe Sätze. Darum kann man sie verschieden auslegen und gewichten. Darum finde ich es so wichtig, dass wir uns das genau angucken und miteinander darüber reden, ins Gespräch kommen. Dazu lade ich im Februar und im März ein, zu Bibelabend, wo wir erstmal grundsätzlich gucken, wie lesen wir eigentlich die Bibel, wie verstehen wir sie und was lesen wir dazu zum Thema der Homosexualität. Es ist auffallend wenig von Homosexualität die Rede. In vielen Kirchen und Gemeinden ist das ein Top-Thema, in der Bibel gar nicht. Die Frage drängt sich auf, eignet sich dieses Thema wirklich, um zu entscheiden, ob eine Gemeinde bibeltreu ist oder nicht? Ob ein Mensch, der bibelgemäß lebt oder nicht? Nur ein Beispiel, das Verbot, Blut zu verzehren und das Gebot, Tiere koscher zu schlachten, von dem ich vorhin gesprochen habe, nimmt im Alten und im Neuen Testament viel mehr Raum ein und ist auch vollkommen eindeutig. Aber es kümmert uns heute gar nicht mehr. Und man könnte einige solcher Themen anführen, das Verbot, Schweine- und Hasenfleisch zu essen zum Beispiel, die Regel zu Bekleidung und Haarlänge. Was ich damit sagen will, uns täte Entspannung bei diesem Thema gut. Es geht um 3 Verse in der Bibel. Jesus Christus verliert kein Wort darüber. dieses Thema sollte uns doch nicht auseinanderbringen. Vom biblischen Befund her ist nicht zu erklären, warum es in Gemeinden solche Wellen schlägt. Ich will, dass wir über dieses Thema diskutieren. Die Zeit sollten wir uns nehmen und da sollten wir auch offen miteinander reden. Und ich hoffe, dass dann auch verschiedene Meinungen zur Sprache kommen, wenn wir miteinander uns zu Gesprächsabenden treffen und zu Foren. Und es soll sich niemand für seine Meinung schämen. Aber bitte nicht in so einer aufgeheizten Stimmung, als ginge es ausgerechnet bei diesem Thema darum, die Autorität der Bibel zu verteidigen. Lasst uns ehrlich sein, wenn das Thema uns in Atem hält, dann nicht, weil es so gewichtig in der Bibel ist, sondern weil es uns aufgrund unserer Biografie, unserer Prägung oder aufgrund unserer Neigungen und Abneigungen so sehr triggert. Dann ist das eine persönliche Sache und das kann ja auch sein. Aber dann lasst uns auch so darüber sprechen. Ich bewundere den Mut, den Paulus in dem Brief an die Römer zeigt. Er lässt einen Widerspruch zu. Dazu gehört schon Größe, das zuzulassen. Ich lese noch einmal ab Vers 5. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Wie jetzt? Die einen essen Fleisch aus ihrem Glauben heraus, weil es ihr Gewissen erlaubt. Und die anderen verabscheuen den Genuss dieses Fleisches auch aus ihrem Glauben heraus. Ja, geht das denn? Ich merke, ich will da ganz schnell in die Rolle Gottes springen. Für Gott kann doch nur eins von beidem richtig sein. Das andere muss dann doch unbedingt falsch sein. Es kann doch nicht beides richtig sein. Entweder es ist erlaubt oder es ist verboten. Richtig oder falsch, gerecht oder sündig. Na, zumindest Gott müsste doch dazu eine Meinung haben. Paulus wahrt die Grenze. Er zerbricht sich darüber nicht Gottes Kopf. Er sieht nur, da sind Menschen, die essen von dem Fleisch und sie tun es dankbar aus Glauben. Und da sind Menschen, die essen kein Fleisch, nur Gemüse und sie tun es dankbar aus Glauben. Paulus glaubt beiden ihren Glauben. Er lässt sich nicht verleiten, Gottes Rolle einzunehmen und ein Urteil an seiner Stelle zu fällen. Das steht keinem von uns zu. Und dann fährt Paulus fort. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Wer den Glauben enger auslegt und mehr auf die rechte Befolgung von Geboten und Verboten achtet, der lässt sich leicht dazu verleiten, andere zu verurteilen. Das war schon damals so. Und wer den Glauben weiter auslegt und liberaler ist, der lässt sich leicht dazu verleiten, andere zu verachten, auf sie herabzuschauen. Und auch das war offenbar schon damals so. Die Falle ist so alt, eigentlich müssten wir sie kennen. Eigentlich dürfte keiner mehr da hineintappen und trotzdem geschieht es immer wieder. Jede und jeder von uns ist Gott nur für das eigene Verhalten verantwortlich, nicht für das, was die anderen tun oder nicht tun. Jeder von uns muss selbst vor Gottes Richterstuhl erscheinen. Ich stamme aus einer Brüdergemeinde. Eine Stärke von Brüdergemeinden ist die enge Gemeinschaft, wie eine Familie. Jede Woche wurde das Abendmahl gefeiert. Am Tisch Christi feierten wir die Einheit, die Christus uns bringt. Eine Schwäche von Brüdergemeinden ist die Exklusivität. In dieser engen Gemeinschaft hatten Menschen die Sorge, wenn jetzt an unserem Tisch hier Sünder sitzen, dann versündige ich mich doch auch. Und aus diesem Grund dürfen in manchen Brüdergemeinden nur Mitglieder aus dieser Gemeinde am Abendmahl teilnehmen. Wir hätten da keine Chance, tut mir leid. Oder es gibt Menschen, die Zeugnis ablegen. Dass jetzt hier mein Freund mit ist, den kenne ich gut und ich weiß, der ist ein gerechter Christ und gläubig in unserem Sinne. In meiner Heimatgemeinde wurde das zum Glück schon früh überdacht und geändert. In unserer Gemeinde ist es nicht möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare hier in der Kreuzkirche gesegnet werden. Das belastet das Gewissen von Menschen. Das ist doch Diskriminierung, da können wir nicht mitmachen. Und selbst wenn eine Ehe außerhalb der Gemeinderäume gesegnet werden kann, dann ist das doch nur eine Ehe zweiter Klasse. Das kann das Gewissen sehr belasten. Und wie ist es, wenn wir darüber anders entscheiden würden? Wir reden darüber, es ist offen, wir wissen noch nicht, wie wir darüber reden und entscheiden. Es kann sein, dass in Zukunft Segnungen in der Kreuzkirche möglich sind. Das belastet dann auch das Gewissen von Menschen. Das ist doch nicht biblisch. Wir können diese Beziehung doch nicht unter Gottes Segen stellen. Wie wir es machen, es belastet das Gewissen von Menschen in unserer Gemeinde, von Menschen, die zu uns gehören, die hier ihre Heimat haben, vielleicht schon sehr, sehr lange, die sich hier leidenschaftlich engagieren. Kommt man nicht schnell raus aus der Nummer. Es ist eine Entlastung, dass Paulus hervorhebt, wir werden alle einzeln vor Gottes Richterstuhl treten. Gott wird uns keinen Strick daraus drehen, dass in der Gemeinde etwas geschieht oder jemand etwas tut, das ich mit meinem Gewissen nicht mittragen kann. Brüdergemeinden sind übrigens oft sehr klein und ein Grund ist, dass sich Brüdergemeinden in der Vergangenheit oft gespalten haben. Denn wenn man überzeugt ist, man würde sich versündigen, wenn in der Gemeinde etwas geschieht, das dem eigenen Gewissen widerspricht, da muss man leider auch gelegentlich die Gemeinde wechseln. Das ist heute kein leichtes Thema. Streit, Gewissensfragen, Gericht. Das Thema hat eine Schwere, ohne Frage. Und es bewegt einige von uns ungeheuer. Ich weiß von einigen, denen die Diskussion der letzten Monate wirklich schlaflose Nächte bereitet hat. Und ich gehöre dazu. Aber habt ihr auch wahrgenommen, wie Paulus in diesen Versen seiner unbegrenzten Hoffnung Ausdruck verleiht? Ich finde, das muss man doch auch mal hören. Wer ist, der verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Schön. Das ist Evangelium. Das ist Balsam für die Seele. Paulus ist überzeugt, wenn ein Mensch seinem Gewissen folgt, so unterschiedlich das Gewissen auch tickt, Gott wird den Menschen aufrechthalten. Er hat uns angenommen. Auch wenn ich mir vielleicht in meiner unsicher bin und verunsichert werde, weil andere es anders sehen. Gott hat mich angenommen. Und auch die, die mich ärgern, weil sie es anders sehen als ich. Gott hat sie angenommen. Gott wird uns aufrechterhalten. Dafür ist Christus gestorben und auferstanden. In diesen Versen höre ich das Evangelium für unsere Diskussion. Und wir bekommen es tatsächlich manchmal von anderen bestätigt. Ich habe es erzählt. Menschen schätzen das an uns, dass wir es uns nicht leicht machen. Wir haben den Mut, dass wir auf Augenhöhe diskutieren. Gut so. Amen.